Ein geheimes Treffen. Die Zeltstadt im Garten des Kaisers war inzwischen gänzlich überfüllt. Dauernd drängten Menschen nach, denn nach wie vor standen ganze Viertel von Rom in Flammen. Immer wieder brach das Feuer an alten Brandherden von neuem aus und sorgte für noch mehr Leid und Flüchtlingsströme. Die Legionäre hatten größte Mühe zu verhindern, dass im Lager das Chaos ausbrach. Immerhin waren frische Lebensmittel vom Hafen in Ostia angekommen und so litt niemand Hunger oder Durst. Aber die meisten Menschen waren völlig hoffnungslos. Es gab kaum jemanden, der nicht Angehörige oder Freunde in der Feuersbrunst verloren hatte. Die meisten hatten nur noch das, was sie am Körper trugen. Das sah bei Tertius und seiner Familie jedoch ganz anders aus, stellten die Freunde fest, als sie das Zelt erreichten. »Gut, dass ihr da seid«, begrüßte Tertius sie strahlend. »Und was sehe ich? Ihr habt eine Katze dabei.« »Richtig«, rief Kim überglücklich. »Wir haben sie unter einem Trümmerhaufen gefunden. Kia war verschüttet.« »Na siehst du, ich hab dir doch gesagt, dass sie wieder auftaucht«, lachte Tertius. »Und auch bei uns gibt es gute Neuigkeiten. Die Villa meines Bruders ist wieder bewohnbar. Wir dürfen bei ihm einziehen, zumindest vorübergehend. Und ihr dürft mitkommen. Subrius hat einen Sklaven geschickt, um uns das mitzuteilen. Und jetzt wollen wir gleich los. Livia und Rufus sind schon soweit. Ihr auch?« Natürlich waren die Freunde einverstanden. Das war eine wunderbare Gelegenheit, Subrius näher unter die Lupe zu nehmen. Eine Stunde später erreichten sie das Haus des Prätorianers. Ein Sklave öffnete die Tür und führte die Freunde über einen mit Mosaiken verzierten Fußboden ins Atrium, das vom Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen worden war. Aus einem Brunnen mit Bacchusfiguren spritzte Wasser in ein rechteckiges Becken, in dem Seerosen schwammen. Subrius stand neben dem Hausaltar und hob die Hand, als die kleine Gruppe auf ihn zukam. »Seid gegrüßt, meine Freunde«, rief er. Julian und die anderen erwiderten den Gruß. Enttäuscht sah Julian, dass Subrius keine Rüstung, sondern eine elegante Tunika samt Toga trug. Also konnten sie nicht feststellen, ob an Subrius' Gürtel die Schnalle fehlte, die Kia beim Zirkus gefunden hatte. »Ich habe gerade den Laren geopfert«, sagte Subrius nun. »Dafür, dass sie unsere Familie beschützt haben und mein Haus. Habt ihr Hunger? Dann lasst uns zu Tisch gehen.« Der Hausherr führte seine Gäste in das Triclinium, das Speisezimmer. Dort gruppierten sich drei Liegen um einen großen Tisch. Julian, Kim, Leon und Kia machten es sich gemütlich und schauten staunend zu, was die Sklaven für das Abendessen, die Sena, alles heranschleppten. Delikate Fischhäppchen, würzigen Käse, gefüllte Oliven und als Hauptgang einen ungewöhnlich langen Braten. »Was ist denn das Feines?«, fragte Tertius' Frau Livia neugierig. »Eine echte Spezialität, meine Liebe«, erklärte Subrius stolz. »Das ist gefüllter Giraffenhals an Lorbeerblättchen.« Livia lächelte gequält, während sie Rufus davon abhielt, Oliven über den ganzen Tisch zu verteilen. »Musst du heute nicht mehr dem Kaiser dienen?«, fragte Tertius, offensichtlich bemüht, das Thema zu wechseln. Subrius' Stirn bewölkte sich. »Nein, dem Jupiter sei Dank! Nach den Strapazen der vergangenen Nacht habe ich frei!« Die Freunde nickten. »Darf ich dir etwas Giraffenhals reichen, Kim?«, fragte Leon in diesem Moment übertrieben höflich. Kim grinste ihn an. »Klar, warum nicht? Her damit!« Es wurde ein angenehmer, aber ereignisloser Abend. Die Freunde ließen es sich gut gehen. Sie genossen frische Datteln und ägyptische Honigbrötchen. Doch an weitere Informationen kamen sie nicht heran. Spät am Abend, Rufus war bereits auf Livias Schoß eingeschlafen, erhob sich Subrius. »Lasst uns zu Bett gehen«, sagt er und gähnte. »Morgen wartet ein neuer, sicher anstrengender Tag auf uns. Vielleicht findest du ja Arbeit, Tertius. Ich werde mich aber auch für dich umhören.« Ein Sklave brachte die Freunde in eine geräumige Kammer. Während sich Kim und Julian hinlegten, ging Leon ans Fenster. »Man sieht ein paar Sterne und den Mond«, stellte er erleichtert fest. »Scheint so, als würde sich der grässliche Rauch allmählich verziehen.« Dann erregte etwas anderes seine Aufmerksamkeit. Jemand, der es offenbar ziemlich eilig hatte, huschte über die Straße. Für einen Moment fiel das Mondlicht auf sein Gesicht und Leon stieß einen leisen Pfiff aus. »Da draußen ist Subrius. Wo will der denn jetzt noch hin?« »Subrius? Bist du dir sicher?« fragte Julian. »Der wollte doch ins Bett.« »Ganz offensichtlich hat er seine Meinung geändert«, erwiderte Leon. »Und ich bin der Meinung, dass wir ihm nachschleichen sollten. Subrius führt doch etwas im Schilde. Warum sonst sollte er gerade gelogen haben?« Menschenleer lag die Straße vor den Freunden. Sie hielten sich dicht an den Hauswänden und blieben Subrius auf den Fersen. Der Mond tauchte die Stadt in blasses Licht. Unvermittelt leuchtete der Himmel hinter einer weit entfernten Häuserzeile dunkelrot auf. Ein untrügliches Zeichen, dass noch längst nicht alle Feuer gelöscht waren. Eilig lief der Prätorianer durch die Gassen. Kein einziges Mal drehte er sich um. Offenbar war er sich sicher, dass niemand ihm folgte. Die Freunde waren da weitaus vorsichtiger. Immer wieder warfen sie einen Blick über die Schulter. »Oh nein!« stieß Kim hervor und schlug die Hand vor den Mund. »Was ist los?« »Narbengesicht«, stammelte Kim. »Ich habe ihn gesehen.« »Wo?« »Hinter der Häuserecke«, flüsterte Kim. »Jetzt ist er wieder abgetaucht.« »Scheint so, als würde er jeden Schritt von uns überwachen«, wisperte Julian. »Was sollen wir tun?«
»Ganz normal weitergehen«, schlug Leon vor. »Schließlich dürfen wir Subrius nicht aus den Augen verlieren.« Und so marschierten die Freunde mit stark pochenden Herzen weiter durch das nächtliche Rom. Noch dreimal drehte sich Kim um. Der Mann mit dem Narbengesicht war nicht mehr zu sehen. Kim hoffte inständig, dass er die Verfolgung aufgegeben hatte. Womöglich hatte er gemerkt, dass ihn Kim entdeckt hatte. Und nicht fürchtete ein Spion oder Spitzel mehr als die Enttarnung. Wenig später erreichten sie den Hafen am Tiber. Hier drängten sich Kornspeicher, Werkstätten, Kneipen und Bordelle aneinander. Aber dafür hatte Subrius keinen Blick übrig. Er lief direkt auf eines der an der Kaimauer verteuten Schiffe hinzu. Es handelte sich um einen großen, eleganten Segler, der zusätzlich mit zwei Ruderreihen bestückt war. Zweifellos war es ein sehr schnelles Schiff. Kein einziges Licht brannte an Deck, der stolze Segler wirkte unbemannt. Doch das hielt Subrius nicht davon ab, an Bord zu gehen. Er balancierte über eine schmale Planke und verschwand in der Dunkelheit. Unschlüssig sahen sich die Freunde an. Sollten sie ebenfalls an Bord gehen? Kia nahm ihnen die Entscheidung ab, indem sie auf den Steg sprang und dem Prätorianer folgte.
»Das geht nicht gut«, murmelte Julian, als er als letzter über die Planke lief. »Das kann gar nicht gut gehen.« »Halt die Klappe«, zischte Leon und zog ihn hinter ein Wasserfass an der Reling. Dann peilten sie vorsichtig die Lage. Offensichtlich war keine Wache an Bord, was die Freunde sehr überraschte.
»Seht ihr den Lichtschein da vorn?«, wisperte Leon und deutete auf eine Art Kajüte am Heck des Schiffes. Sie lag etwa 20 Meter von den Freunden entfernt. Mit einiger Mühe konnten Kim und Julian entdecken, was Leon meinte.
»Dort muss Subrius stecken. Möchte mal wissen, was er nachts auf diesem dunklen Kahn verloren hat«, flüsterte Julian.
Leon grinste. »Das interessiert mich allerdings auch. Und deshalb werde ich mal nachsehen.«
»Bist du verrückt?«, entfuhr es Julian.
»Nö, nur neugierig«, erwiderte Leon und lief geduckt auf die Kajüte zu.
Kim und Kia hielten sich unmittelbar hinter ihm. Nach kurzem Zögern folgte auch Julian den Dreien.
»Das kann wirklich nicht gut gehen«, sagte er noch einmal zu sich selbst.
Prompt stolperte er am Großmast über ein zusammengerolltes Dau und krachte auf das Holzdeck. Der Lärm, der entstand, war ohrenbetäubend. Gelähmt vor Schreck lag Julian auf dem Boden und starrte zu seinen Freunden. Kim zeigte ihm wütend einen Vogel. Dann versteckten sie, Leon und Kia, sich hinter einer sperrigen Holzkiste. Julian wusste, dass er sich ebenfalls verstecken musste, und zwar schnell. Schon schwang die Tür zur Kajüte auf und Licht flutete auf das Deck. Wo sollte Julian nur hin? Zur Kiste, hinter der sich seine Freunde verbargen, war es zu weit. Er brauchte ein anderes Versteck, aber hier war keins. In der Tür erschien eine Gestalt,
in der Hand eine Fackel. Julians Magen krampfte sich vor Angst zusammen. Noch wurde er von der Dunkelheit verborgen. Aber wenn der Kerl mit der Fackel zu suchen begann, gab es für Julian nur einen Ausweg. Er musste über Bord springen. Dieser Gedanke gefiel ihm überhaupt nicht. Schon der 3-Meter-Turm im Freibad von Siebentann hatte ihm seit Jahr und Tag gehörigen Respekt eingeflößt. Dennoch kroch er sicherheitshalber auf die Reling zu.
»Ist da wer?«, hörte Julian eine Stimme fragen.
»Nein, hier ist keiner, du Blödmann«, flehte Julian in Gedanken. »Geh zurück in deine Hütte und erspar mir den Sprung in den Tiber.« Doch der Mann mit der Fackel tat ihm diesen Gefallen nicht. Im Gegenteil, der Lichtschein wanderte langsam auf Julian zu. Schwere Schritte stampften über den Holzboden. Als der Mann in eine andere Richtung blickte, überwand Julian seine Angst und schwang sich über die Reling. Zappelnd hing er daran, unter sich nichts als Wasser. Pochend breitete sich der Schmerz in seinen Händen aus, die sein ganzes Körpergewicht halten mussten. Julian sah über die Schulter nach unten. Mann, war das hoch! Seine Nackenhaare sträubten sich. Pechschwarz erwartete der Tiber ihn. Bestimmt war das Wasser eiskalt und unendlich tief. Julian biss die Zähne zusammen. Da berührten seine Zehenspitzen etwas Hartes. Was war denn das? Julian schöpfte neue Hoffnung. Vorsichtig spähte er noch einmal nach unten. Und jetzt erkannte er, dass er fast auf einer hölzernen Zierleiste stand. Julian ließ sich wenige Zentimeter hinunter und stand nun einigermaßen sicher auf der schmalen Leiste. Gleichzeitig hielt er sich an der Reling fest und presste seinen Körper dicht an den Bootsrumpf. Nun wanderte der Lichtschein direkt über ihm vorbei. Julian wagte kaum zu atmen. Das Licht bewegte sich weiter, hielt inne, machte kehrt, passierte Julian erneut und verschwand dann Richtung Kajüte. Sobald Julian das Schlagen einer Tür vernommen hatte, wagte er sich aus seinem ungemütlichen Versteck. Mehr oder weniger elegant kletterte er über die Reling zurück an Bord und schlich zu Leon, Kim und Kia. »Puh, das war knapp«, flüsterte Kim gereizt. »Wolltest du das halbe Schiff abreißen oder was?« »War doch keine Absicht«, erwiderte Julian nicht minder gereizt. »Ich bin gestolpert.« Kim seufzte. »Versuch einfach, jetzt nicht mehr zu stolpern, okay?« Am liebsten hätte Julian ihr noch ein paar Takte gesagt, aber jetzt war nicht der Moment, um zu streiten. Außerdem hatten Leon und Kia bereits begonnen, die letzten Meter zur Kajüte zu überwinden. Leon schlich zu einem Fenster, das jedoch verschlossen war. Für einen Moment war er ratlos. »Ganz anders Kia!« Sie lief weiter und begann, die Kajüte zu umrunden. Die Freunde kamen vorsichtig hinterher. Und auf der Rückseite wurden sie fündig. Auch hier war ein Fenster, aber dieses stand einen Spalt offen. Ein Streifen Licht fiel wie ein langer gelber Finger aufs Deck. Die Freunde bezogen unter dem Fenster ihren Posten und spitzten die Ohren. »War es genau der richtige Zeitpunkt, wenn ihr mich fragt?« hörten die Gefährten eine Männerstimme sagen. »Das sehe ich genauso, werter Senator Gaius Galpurnius Piso«, ließ sich eine zweite Stimme vernehmen, und diese stammte zweifellos von Subrius. »Nero ist untragbar geworden beim Jupiter, das Volk murrt.« »Murrt? Das ist noch untertrieben, mein Freund«, antwortete der erste Redner. »In manchen Teilen der Stadt können die Legionäre nur mühsam einen Aufstand unterdrücken. So darf es nicht weitergehen.« »Wie ist die Stimmung unter den anderen Senatoren?«, wollte ein dritter Mann wissen. Julian staunte. Offenbar hatten sich hier sehr mächtige Männer versammelt. Aber warum an diesem abgeschiedenen Ort? Für Julian gab es darauf nur eine Antwort. Die hohen Herrschaften wollen nicht gestört werden. Sie hatten irgendetwas vor, bei dem sie keine Mitwisser brauchen konnten. »Nun«, antwortete Gaius Galpurnius Piso bedächtig. »Die Stimmung ist besser als sonst. Ihr wisst, dass sich unser Kaiser gern über den Senat lustig macht. Aber nun hat dieses Feuer das Lachen aus Neros feistem Gesicht getilgt. Er steht mit dem Rücken zur Wand, und das sorgt für eine gewisse Befriedigung. Um nicht zu sagen, Heiterkeit unter uns Senatoren.« »Ja«, erklang eine weitere Stimme, »Nero ist schwer in Bedrängnis. Ich frage mich, wie lange er sich noch halten kann.«
Aber Vorsicht, mahnte ein anderer. Heute hat er erst wieder einen Senator festnehmen und enteignen lassen, meinen lieben Freund Marcus Aulus Apicius. Es gab noch nicht einmal eine Anklage. Nero wittert überall Verrat, hat überall seine Spitzel. Er ist völlig unberechenbar geworden. Ja, bestätigte Gaius Galpurnius Piso. Den Senat hat er im Auge. Wir sind ihm zu mächtig, beugen uns nicht seiner Willkür. Aber auch das einfache Volk und inzwischen auch die Patrizier sind gegen ihn. Nur die Mehrheit der Prätorianer steht noch hinter ihm. Oder, Subrius? Der Rückhalt bröckelt, erklärte Subrius. Denn auch uns behandelt er von oben herab. Er hält uns für dumme Kampfmaschinen, die gerade mal in der Lage sind, seine verrückten Befehle zu befolgen. Und er, der große Künstler, steht über uns. Dafür hassen ihn viele. Und du, Subrius, hast du ihn auch? Fragte Gaius Galpurnius Piso leise. Beim Jupiter, das tue ich, zischte Subrius. Ich ertrage seine selbstgefällige Art schon lange nicht mehr. Nero spielt Lyra, statt zu regieren. Er dichtet, statt zu richten. Seine Entscheidungen kommen spät, wenn überhaupt. Und sein Lebenswandel ist zügellos und verschwenderisch. Wir brauchen einen starken Mann an der Spitze unseres Reiches und nicht einen untalentierten Sänger und Schauspieler. Für einen Moment kehrte Ruhe ein. Julian versuchte, die neu gewonnenen Informationen zu verarbeiten. Was ging hier vor? Was planten die Männer? Einen Umsturz? Ja, seufzte Gaius Calpurnius Piso jetzt. Wir brauchen wieder einen starken Mann. Neros Zeit ist abgelaufen. In der Tat kam das Feuer genau richtig. Ein unterdrücktes Kichern ertönte. Verstört blickte Julian seine Freunde an. Das Feuer kam genau richtig? Julians Puls beschleunigte sich. Belauschten sie gerade die Brandstifter? War Subrius selbst es gewesen? Alles schien darauf hinzuweisen. Subrius hatte ein starkes Motiv. Schließlich hasste er Nero. Vielleicht hatten die hier versammelten hohen Herren auch gemeinsam gehandelt und warteten jetzt nur auf eine günstige Gelegenheit, Nero endgültig zu entmachten. »Was schlägst du vor, Gaius?« fragte Subrius nun mit einem gewissen Lauern in der Stimme. »Denkst du, dass es Zeit zum Handeln ist?« Gaius Galpurnius Piso antwortete nicht. Stattdessen hörten die Freunde, wie ein Stuhl verschoben wurde. Dann verschwand der schmale Streifenlicht urplötzlich. Jemand hatte das Fenster geschlossen. Und nun drangen die Stimmen nur noch ganz schwach aus der Kajüte. Die Freunde hatten keine Chance mehr, etwas zu verstehen. Leon deutete stumm mit dem Kopf in Richtung der schmalen Planke, über die sie den Segler betreten hatten. Dann verließen sie ihren Horchposten und gelangten unbemerkt zurück auf den Kai. »Riecht nach einer Verschwörung«, sagte Julian. »Nero soll gestürzt werden.« »Sieht ganz so aus«, stimmte Kim ihm zu. »Bestimmt haben die Typen den Brand gelegt.« Leon wirkte nachdenklich. »Schade, dass sich keiner der hohen Herren ausdrücklich zu der Brandstiftung bekannt hat. Uns fehlt erneut der entscheidende Beweis.« »Die Gürtelschnalle«, sagte Kim, »sie wird uns zum Täter führen. Wir müssen Subrius' Kleidung untersuchen. Immerhin wohnen wir ja jetzt in seinem Haus. Das müsste zu machen sein.« »Du kannst doch nicht einfach seine Klamotten durchwühlen«, entgegnete Julian. Kim lächelte listig. »Wir müssen nur den richtigen Zeitpunkt abpassen, Jungs. Und jetzt lasst uns zurückgehen. Es wartet Arbeit auf uns.«